Wir wollen fortfahren mit unserer Predigtserie und so lade ich euch ein, die Heilige Schrift mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium. Schlagt gerne die Heilige Schrift mit mir auf zum Lukas-Evangelium, Kapitel 3. Wir sind angelangt bei Vers 21. Lukas Kapitel 3 ab Vers 21 bis Vers 38. Und hier heißt es in Gottes heiligem Wort: Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam: Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und er selbst, Jesus, war ungefähr 30 Jahre alt, als er auftrat. Und er war, wie man meinte, ein Sohn des Josef, des Eli, des Mattat, des Levi, des Melchi, des Jenai, des Josef, des Matitia, des Amos, des Nahum, des Hesli, des Nagai, des Mahat, des Matitia, des Shemi, des Josech, des Joda, des Johanan, des Resa, des Zerubabel, des Shealtiel, des Neri, des Melchi, des Adi, des Kosam, des Elmadam, des Er, des Joshua, des Eliezer, des Jorim, des Mattat, des Levi, des Simeon, des Juda, des Josef, des Jonan, des Eljakim, des Melea, des Männer, des Matata, des Nathan, des David, des Isai, des Obed, des Boas, des Salma, des Nachshon, des Aminadab, des Admin, des Arni, des Hetzron, des Peretz, des Juda, des Jakob, des Isaac, des Abraham, des Terach, des Nahor, des Serug, des Regu, des Peleg, des Eber, des Shelach, des Kenan, des Apachshad, des Sem, des Noah, des Lamech, des Metushelach, des Henoch, des Jered, des Mahalalel, des Kenan, des Enosh, des Seth, des Adam, des Gottes. Amen. Lasst uns den Namen des Herrn anrufen im Gebet. O Herr Jesus Christus, groß und herrlich und furchtgebietend bist du. Und wir haben uns versammelt, weil wir dich verehren wollen, weil wir von dir lernen wollen. Und wir kommen in Demut und mit Ehrerbietung zu dir. Wir wollen über dich nachdenken, denn du bist würdig, dass wir unsere ganze Aufmerksamkeit nun auf dich richten. Und so erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, dass wir dein heiliges Wort begreifen und lernen dir zu gehorchen, Herr, damit du alle Ehre hast. Dazu schenke uns jetzt deine Gnade und das bitten wir in deinem Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Am letzten Sonntag hörten wir, was Johannes der Täufer über Jesus Christus zu sagen hatte, der nach ihm kommen sollte. Und Johannes sprach über Christus in größter Hochachtung und Ehrfurcht. Er sagte, Christus, er ist der Stärkere. Denn Johannes selbst tauft ja nur mit Wasser. Aber Christus, er ist der Allmächtige. Er tauft Menschen mit dem Heiligen Geist, sie zu retten. Er tauft aber auch Menschen mit Feuer zur ewigen Verdammnis. Christus ist tatsächlich der Starke. Christus ist der unbeschreiblich Würdevolle, der über alles und jeden Erhabene. Johannes sagt, er selbst ist nicht einmal würdig, Christus den niedrigsten Dienst des Schuhe ausziehens zu erweisen. Christus ist schlichtweg überwältigend groß an Macht und Würde. Auf das Erscheinen des Christus sollte Johannes das Volk vorbereiten. Darum predigte er ja. Er rief den Menschen zu, der Herr kommt, der Messias kommt, entweder zur Rettung oder zum Verderben. Darum kehrt nun um, solange ihr noch könnt. Erkennt eure Sünden, dass ihr das Gericht Gottes verdient. Kehrt um, demütigt euch. Jetzt ist es noch nicht zu spät, aber die Axt ist schon an die Wurzel gelegt. Darum bekennt eure Sünden, kommt und lasst euch taufen, bevor der Zorn Gottes über euch kommt. Das war der Dienst des Johannes, des Täufers, die Menschen zur Umkehr zu rufen, bevor der Christus erscheint. Johannes ruft sie alle auf, dass sie doch Vergebung, ja Verschonung suchen, wenn der Messias nun kommen wird. Und das Wunder ist tatsächlich, schaut mal Vers 21, und es geschah, als das ganze Volk getauft wurde. Das Wunder ist, viele kehrten um. Viele kehrten um. Wir lesen sogar im Markus-Evangelium, da heißt es in Kapitel 1, und es ging zu ihm hinaus das ganze jüdische Land und alle Einwohner Jerusalems. Und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. So viele kamen. So viele bekannten ihre Sünden. Und überlegt euch das, Johannes der Täufer, er tat kein Wunder. Er vollbrachte keine Zeichen. Das einzige Mittel, das er hatte, war die Predigt von Gottes Wort. Und ja, tatsächlich, Gottes Wort ist mächtig. Und es ist auch heute noch mächtig, Menschen zu bekehren, sodass Sünder umkehren und Buße tun und sich taufen lassen. Wir durften das erst am letzten Sonntag wieder sehen. Welch ein Wunder. Und mögen es noch viele mehr werden. Vielleicht bist du der Nächste. Der Nächste, der wahre Buße tut. Der von Herzen umkehrt zu Jesus Christus und sich taufen lässt. Welch eine Freude, welch eine Gnade möge es so sein in deinem Herzen, dass du grundlegend bekehrt wirst und dich taufen lässt. Johannes predigte, dass der Christus bald erscheinen wird, und er taufte die Menschen als Vorbereitung auf das Erscheinen des Herrn. Und tatsächlich, der Messias, er erschien. Der große Moment war gekommen, darauf, wo Johannes sein Leben lang hingefiebert hat. Der Messias begegnet plötzlich dem Johannes. Aber, und das sehen wir hier so ganz anders, als Johannes es vielleicht zunächst erwartet hat. Er war ein Prophet Gottes, aber damit hat er nicht gerechnet. Also Johannes täuft die Sünder, er tauft die Sünder nacheinander, die dort kommen, die Buße tun wollen. Und plötzlich reiht sich dieser Jesus ein. Plötzlich erscheint der Christus und er möchte sich taufen lassen von Johannes. Mit allem hätte er gerechnet, aber nicht damit. Die Taufe Jesu ist von großer Bedeutung und sie demonstriert uns zwei Wahrheiten, die wir uns heute Abend anschauen wollen. Die erste Wahrheit lautet, die wir in der Taufe sehen dürfen: Christus ist der Stellvertreter von Sündern. Zweitens sehen wir aber auch in der Taufe, Christus ist der Stellvertreter Gottes. Beides wird darin demonstriert und beides wollen wir uns heute Abend genauer anschauen. Also erstens, Christus, er ist der Stellvertreter der Sünder. Nochmal im Lukas-Evangelium, bei uns in unserem Predigttext. Da ist es Vers 21, es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war. Wer das Lukas-Evangelium gelesen hat, muss an diesem Punkt überrascht sein. Ja, wer es aufmerksam gelesen hat, muss regelrecht schockiert sein. Denn überlegt euch einmal, was wir bisher über diesen Christus gelernt haben. In Lukas 1 sagte der Engel zu Maria Folgendes: Der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Also dieser Christus ist der Heilige. Er ist der Sohn Gottes. Er ist der Christus, der Vollkommene. Und darum hörten wir auch Johannes selbst, wie er sagte, dass Christus sogar die Macht hat, mit dem Heiligen Geist zu taufen. Das heißt, mit Gott selbst, mit dem Heiligen Geist Sünder zu taufen. Welch eine Vollmacht muss er haben, wie rein und vollkommen muss er sein. Er hat sogar die Macht, die Vollmacht, Menschen Sünder zu strafen mit dem ewigen Feuer. Er selbst muss ein vollkommener Richter sein. Er ist der Heilige Gottes. Und darum weiß Johannes, der selbst ein heiliger Prophet ist, von sich selbst, dass er nicht einmal würdig ist, Christus auch nur den niedrigsten Dienst zu erweisen. Für alle, die das Lukas-Evangelium bisher gelesen haben, ist klar, Jesus ist der Sündlose. Er ist der Heilige Gottes. Er ist der Vollkommene. Das sind die Informationen, die wir bisher erhielten. Aber Lukas erwähnt einfach so, ohne es irgendwie näher zu erklären, dass Christus getauft wurde. So wie alle im Volk. Der aufmerksame Leser muss hier regelrecht schockiert eingreifen und sagt, das geht nicht. Denn wir wissen, was die Taufe bedeutet. Lukas hat es uns ja ausführlich beschrieben, was Johannes der Täufer sagte. Da heißt es in Lukas Kapitel 3, Vers 3, und er kam in die ganze Landschaft vom Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und im Markus-Evangelium haben wir gehört, dass alle, die sich taufen ließen, indem sie ihre Sünden bekannten. Christus, der Vollkommene, kann doch nun nicht erscheinen, um sich taufen zu lassen, mit der Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Er hat doch keine Sünden zu bekennen. Er ist der Unschuldige. Er musste sich nicht bekehren. Er war der Einzige von allen Menschen, der keine Taufe nötig hatte. Lukas schreibt einfach, und es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war. Jeder, der erschien, war schuldig. Jeder Einzelne, alle im Volk, jeder ohne Ausnahme. Da war keiner, der ohne Sünde war, auch nicht ein einziger. Alle mussten sich taufen lassen und Buße tun. Aber plötzlich, als alle getauft waren, erscheint da dieser Christus. Und man möchte förmlich eingreifen und sagen, nein, du darfst nicht getauft werden. Und im Matthäus-Evangelium lesen wir sogar, dass das die Reaktion von Johannes dem Täufer war. Als Jesus dort erscheint, um sich taufen zu lassen, da lesen wir in Matthäus Kapitel 3, Vers 14, Johannes aber wehrte ihn und sprach, ich habe es nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Johannes war klar, dass die Taufe eine Taufe für Sünder ist, zur Buße, für die, die Vergebung der Sünden brauchten. Was um alles in der Welt macht dieser Christus nun im Wasser, um sich taufen zu lassen? Nun, Matthäus überliefert uns ja, dass Jesus sagte, lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und in dieser Antwort sehen wir, Jesus Christus identifiziert sich mit dem Volk. Er sagt, so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen, alles zu tun, was Gott geboten hat. Christus identifiziert sich mit dem Volk und in der Taufe für die Sünder auch mit den Sündern. Er nimmt die Stellung der Sünder ein. Lukas informiert uns einfach kurz und knapp, es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war. Das ganze Volk ließ sich taufen und Jesus. Er rechnet sich zu dem ganzen Volk. Er reiht sich ein. Und Lukas gibt uns auch noch ein interessantes Detail, was die anderen Evangelisten uns nicht nennen. Vers 21, es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete. Lukas beschreibt das an vielen weiteren Stellen, dass Jesus Christus betete. Lukas betonte das. Mal während alle aus dem Volk ihre Sünden bekannten und Gott um Vergebung baten, als sie getauft wurden. Was hat Christus wohl gebetet? Und wir wissen es nicht. Vielleicht so etwas wie, Vater im Himmel, hier bin ich, um deinen Willen zu tun. Die Zeit meines Auftretens ist gekommen. Ich bin gekommen, mein Leben zu opfern für diese Sünder, für dieses Volk. Überleg dir das. Es kam das ganze Volk und ließ sich taufen. Bildlich gesprochen jetzt war der Jordan gefüllt mit all den Sündenschmutz des Volkes. Und Christus, der reine, vollkommene, er schreitet in diesen Sündenpfuhl. Und identifiziert sich mit dem Volk und ihren Sünden und nimmt sie auf sich. Und er wird darin untergetaucht. Symbolisch geht er unter in den Fluten des Gerichts und steht wieder auf. Ein Vorschatten seines Sühnetodes, dass er gekommen ist, um die Erlösung zu bewirken. Wir lesen hier in Vers 23, und er selbst, Jesus, war ungefähr 30 Jahre alt, als er auftrat. Wörtlich steht hier, als er anfing. Das ist das Erste, was Jesus Christus tut. Offiziell. Die Taufe Christi ist im höchsten Maße bedeutsam. Theologen und Prediger wissen es seit jeher von Anfang an der Kirchengeschichte. Was hier geschieht in der Taufe, ist im höchsten Maße bedeutsam. Denn mit der Taufe beginnt Christus seinen öffentlichen, offiziellen Dienst. Es ist seine Amtseinführung. Das ist das, was wir hier bezeugen dürfen. Und womit beginnt er? Nicht mit einer Krönung, sondern mit einer Demütigung, indem er die Stellung des sündigen Volkes einnimmt. Er tritt öffentlich auf und mit der Taufe für die Sünder zu Buße rechnet er sich öffentlich zu den Sündern. Wie es heißt in Jesaja Kapitel 53, Vers 12, er ließ sich zu den Verbrechern zählen. Er hat die Sünden vieler getragen. Christus ist gekommen, um sich zu den Verbrechern, zu den Sündern zu zählen. Das bedeutet auch, er wird die Strafe des Volkes auf sich nehmen. Jesaja Kapitel 53, Vers 8. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihm Strafe getroffen. Mit seiner Taufe nimmt Christus offiziell diesen Dienst an. Nachdem das ganze Volk getauft wurde, kommt Christus. Er kommt als Stellvertreter für die Sünder. Er schreitet in das schmutzige Wasser. Er nimmt die Sünden des Volkes auf sich. Er zählt sich zu den Sündern und er sagt, er wird alles bezahlen. Er ist gekommen ins Fleisch, wie wir gerade bei Johannes gelesen haben in seinem Brief. Er ist gekommen als Mensch, um für Sünden zu bezahlen, um sich zu den Sündern zählen und rechnen zu lassen. Ihr Lieben, dazu dient auch dieser Stammbaum, den wir hier haben. Wozu denn jetzt dieser lange Stammbaum? Nun mal als Randnotiz, das Problem liegt eher bei uns, denn in der Vergangenheit und auch noch in anderen Kulturen heutzutage ist es enorm wichtig zu wissen, wer die eigenen Vorfahren sind. Wir, individualistisch, wie wir sind, interessiert uns das vielleicht nicht so sehr. Aber lasst mich euch ein kleines Beispiel geben, nur als Randnotiz. Ein Bibelübersetzer arbeitete an einer Übersetzung des Matthäus-Evangeliums für die Sprache der Bewohner von Papua-Neuguinea. Und er übersetzt hier das Matthäus-Evangelium und kommt schon dann zu Kapitel 1 am Anfang und sagt sich, na, in Kapitel 1 ist das Stammbuch Jesu, die Ahnfolge, Matthäus Kapitel 1. Und er sagt sich, na, das wird den Einwohnern jetzt nicht sonderlich helfen, irgendwie die Botschaft Gottes besser zu verstehen. Das wird sie nun unnötig irgendwie verwirren, die ganzen Namen. Also fing er mit Kapitel 2 an. Als er dann fertig war, alles übersetzt hatte, dachte er sich, na gut, dann jetzt doch Kapitel 1 noch, um das abzuschließen. Und er machte das so mit den Eingeborenen, die halfen ihm dabei. Und er fing dann an, den Stammbaum zu übersetzen und plötzlich bemerkte er, dass die Männer ganz aufgeregt wurden. Und sie sagten, was heißt das? Bedeutet das, dass das alles echte Menschen waren? Dass die wirklich gelebt haben? Und der Übersetzer sagt, ja klar, das ist doch, was ich euch die ganze Zeit erzähle. Und sie sagten, wir dachten, es ist irgendeine Geschichte, die ihr Weißen euch irgendwie ausgedacht habt. Und er sagt, ich habe euch doch die ganze Zeit gesagt, dass das wirklich passiert ist. Und sie sagten, aber jetzt verstehen wir es. Denn das ist das, was wir tun. Wir zählen auf, wer unsere Vorfahren sind. So erkennen wir, wer wir sind. Und der Stammbaum war im Grunde ein Schlüssel für die Missionsarbeit dort in Papua-Neuguinea. Aber das nur einmal als Randnotiz. Warum nimmt Lukas hier den Stammbaum auf? Nun, Bibelkenner werden gleich in dem Stammbaum erkennen, dass Männer wie Abraham und David vorkommen und werden sagen, dieser Stammbaum, der dient dazu, um zu zeigen, dass Jesus der Nachfahre Abrahams und der Nachfahre Davids ist. Denn wir haben ja in den Kapiteln zuvor gelesen, das ist Lukas hat es auch erklärt, Christus ist der verheißene Same Abrahams. Er ist der, in dem alle Nationen gesegnet werden. Er ist außerdem der Herrscher aus dem Hause Davids. Er ist der wahre König. Aber schaut mal hier. Lukas betont das überhaupt nicht in diesem Stammbaum. Abraham und David sind nur aufgereiht unter vielen anderen Namen. Matthäus macht das anders in seinem Stammbaum. Er fängt an mit Abraham und er geht über David. Und er möchte zeigen, dass Jesus der Sohn Abrahams, der Sohn Davids ist. Er schreibt an Juden, er schreibt die jüdische Geschichte auf, von Abraham ab bis Christus. Aber Lukas macht was anderes. Ist dir das aufgefallen? Er geht weiter. Er geht weiter zurück. Er schreibt in Vers 34 von Jakob und Isaak und Abraham. Und dann möchte man meinen, jetzt hört er doch auf. Des Terach, des Nahor und so weiter, über Noah bis hin zu Adam, der von Gott geschaffen wurde. Diese Männer nach Abraham, die waren keine Juden. Lukas geht bis zum Anfang der Menschheitsgeschichte zurück. Warum? Um zu zeigen, dass Christus der Mensch ist, der zweite Adam. Er ist, der gekommen ist, um die Menschheit zu erlösen. Lukas denkt noch weiter als das jüdische Volk. Und davon zeugt auch vor allem seine Apostelgeschichte. Er kommt, um unsere Stellung einzunehmen. Christus ist nicht bloß der Höhepunkt der jüdischen Geschichte, er ist der Höhepunkt der Menschheitsgeschichte. Er kommt als Mensch ins Fleisch, um sich taufen zu lassen, um Sünder zu retten. Du kannst sie alle nacheinander aufzählen. Es fängt mit Adam an, der mit seiner Sünde uns alle ins Verderben gerissen hat. Und Noah, der sich betrank, und Abraham, der einst ein Götzendiener war und ein Lügner, und Jakob, ein Betrüger, und Judah, ein Unzüchtiger, und David, ein Ehebrecher und Mörder. Und die Zeit würde nicht ausreichen, um all die Sünden dieser Männer aufzuzählen. Aber Christus kommt und schreitet hinein in den Sündenpfuhl der Menschheit und kommt, um die Erwählten zu erlösen. Vom Anfang der Menschheitsgeschichte an. Es heißt hier in Vers 23, als Christus auftrat mit ungefähr 30 Jahren, da war er, wie man meinte, ein Sohn des Josef. Er war noch mehr als einfach nur ein Mensch. Er war der Sohn Gottes, der aus dem Himmel kam, um Fleisch zu werden, um sich einzureihen in diese Menschheitsgeschichte, um uns zu erlösen. Wenn wir also Christus sehen, wie er die Taufe der Buße empfängt, nach all den Leuten im Volk, dann verstehen wir, er kommt als Retter für die Menschen. Seit Adam wartete man auf ihn und nun endlich ist er erschienen, um seinen Dienst anzutreten als Retter der Menschheit. Er lässt sich taufen als Stellvertreter und wir dürfen nicht dem Irrtum erliegen, als ja, sei er ein Sünder, als hätte er Schuld, als hätte er Buße und Vergebung und Reinigung nötig. Nein, er kommt, um den Willen seines Vaters zu erfüllen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Christus ist in Wahrheit der Stellvertreter von uns Sündern. Er nimmt unsere Stellung ein und er wird unsere Sünden tragen bis ans Kreuz. Er hat es getan, er hat für alles bezahlt. Kein Wunder also, dass Christus betete, als er die Taufe empfing. Es war der erste offizielle Akt in seinem Dienst. Es war die Amtseinführung. Er wird gebetet haben, dass er nun bereit ist und diesen Weg geht, den der Vater ihm befohlen hat zu gehen, um alles auszurichten, was der Vater ihm gesagt hat. Aber in der Taufe zeigt sich nicht nur, dass Christus der Stellvertreter der Sünder wird. Nein, Lukas betont eigentlich hier etwas anderes. Er betont vielmehr die andere Seite, nämlich, dass Jesus Christus der Repräsentant, der Stellvertreter Gottes ist. Und das ist unser zweiter Punkt. Christus kommt nun, um sich taufen zu lassen. Wie ein Sünder. Wie ein Sünder. Kein Wunder, dass der Himmel sogleich aufreißt und demonstriert wird, dass Christus kein Sünder ist, sondern der Heilige Gottes. Ab Vers 21. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde. Und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Siehst du das, wie die ganze heilige Dreieinigkeit in Aktion ist? Der Sohn, er lässt sich taufen. Der Heilige Geist steigt auf ihn herab. Der Heilige Vater im Himmel ruft. Wir verstehen erneut, die Taufe des Sohnes Gottes ist ein überaus bedeutsames, besonderes Ereignis. So etwas geschah noch nie. Es war die offizielle Amtseinführung Christi in seinen Dienst als Messias, als Gesalbter. Wir sehen hier, der Christus kommt nicht allein, um Sünder zu vertreten, er kommt auch, um Gott selbst zu vertreten vor den Menschen, um Gottes Erlösungswerk an uns zu vollbringen. Vers 21, es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde. Der Himmel öffnet sich für diesen Mann. Die Aufmerksamkeit des Himmels ist auf diesen Mann gerichtet, denn er hat einen Auftrag aus dem Himmel. Er kommt aus dem Himmel. Der Himmel steht hinter diesem Mann. Der Himmel ist für ihn geöffnet, nicht geschlossen, denn er ist kein Sünder. Macht hoch. Tür, Tor macht weit. Er ist der Christus. Er ist der Christus, der Gesalbte. Der Himmel öffnet sich. Und was passiert? Nein, da kommt kein Feuer aus dem Himmel, kein Zorn, kein Tadel. Nein, Gott selbst, der Heilige Geist in sichtbarer Gestalt, kommt auf ihn herab, denn er ist es wert. Er ist würdig. Er ist der Heilige Gottes. Lukas sagt, man sah den Heiligen Geist in leiblicher Gestalt, das heißt in sichtbarer Form, in einer Form, die einer Taube ähnelt. Nein, es war keine Taube, aber das Aussehen ist zu vergleichen mit einer Taube. Der Geist kam nicht wie ein Adler im Sturzflug herabgestürzt, sondern wie eine Taube, sanft herabflatternd. Warum passiert das? Nun, zunächst einmal wissen wir, dass das für Johannes dem Täufer ein Zeichen war. Damit konnte er Christus identifizieren. Wir lesen das in Johannes Kapitel 1. Da sagt Johannes, ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, nämlich Gott, der sprach zu mir, auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihn bleiben. Dieser ist es, der mit Heiligem Geist tauft. Der Messias. Für Johannes war das Herabsteigen des Geistes also ein Zeichen, dass er es hier mit dem Messias, mit dem Gesalbten Gottes zu tun hat. Aber noch einmal, Christus tritt hier mit seiner öffentlichen Taufe auch seinen öffentlichen Dienst an. Hier begann der Dienst Jesu Christi, das ist seine Amtseinführung und für diesen Dienst wird er nun auch offiziell gesalbt. Im Alten Testament lesen wir, dass die Könige, die Priester und die Propheten für ihren Dienst mit Öl gesalbt worden sind. Als Zeichen dafür, sie haben eine Aufgabe von Gott bekommen. Gott wird sie jetzt ausrüsten mit seinem Geist, um diese Aufgabe zu erfüllen. Und so ist nun Christus der Gesalbte schlechthin. Er ist König und Priester und Prophet in einem. Er kommt zu herrschen als König. Er kommt, um uns von Sünden zu reinigen als Priester. Er kommt, um uns die Wahrheit Gottes zu lehren als Prophet. Er ist der Gesalbte. Und nun hat er seinen Dienst angetreten. Und dazu wird er nicht von Menschen gesalbt mit Öl, sondern er wird von Gott höchstpersönlich gesalbt mit dem Heiligen Geist. Dies nun ist die Bestätigung aus dem Himmel. Dies ist die Amtseinführung durch Gott selbst und er schenkt ihnen die Ausrüstung für seinen Dienst. Die Taufe Jesu hat gewaltige Bedeutung, verstehst du? Aber warum eine Taube? Warum ist der Heilige Geist, sein Kommen auf Christus hier mit einer Taube zu vergleichen? Nun sicher, weil die Taube ein sanftes und friedfertiges Wesen ohne Falsch ist. Wir werden gleich noch sehen, dass dies eben den Dienst des Messias ausmacht. Er ist nämlich noch nicht gekommen, um Sünder zu vernichten. Er ist gekommen, um Gnadenzeit zu schenken. Er ist nicht gekommen, um die Welt zu richten, sondern um sie zu retten. Noch erbarmt er sich über arme und schwache und elende Sünder. Der Messias tritt zunächst sanftmütig und von Herzen demütig auf. Er ist gekommen, zu dienen in der Kraft Gottes, um Menschen zu erlösen. Und dieses sanfte Auftreten Jesu, das hat Johannes, dem Täufer, später so verwirrt, dass er nachfragen musste, ob Christus wirklich der ist, der kommen sollte, weil er dachte, dass Christus sofort mit Feuer kommen wird. Aber nein, er kommt zunächst sanft und freundlich. Mit einem gnädigen Geist, denn jetzt ist Gnadenzeit, die Zeit der Rettung. Und die Bibellehrer Schon von der frühen Kirche an sahen die Taube auch als Hinweis auf zwei Stellen im Alten Testament. Zunächst einmal auf den Schöpfungsbericht, denn da heißt es, als alles noch nicht gestaltet war und einfach nur die Fluten, die Urfluten da war, da heißt es, der Geist schwebte über dem Wasser. Im Hebräischen heißt es sowas wie, der Geist flatterte über dem Wasser, wie eine Taube. Als Zeichen dafür, er wird nun Neues schaffen. Und dann die zweite Stelle, die euch sehr bekannt ist, Noah sendet eine Taube aus. Bis sie nicht mehr zurückkehrt und ruht auf dieser neuen, gereinigten Welt. Und so sagen Bibellehrer seit jeher, in der Tat, in Christus ist der Neustart Gottes. In Christus ist die Rettung da. Er ist gerade aus den Fluten gekommen wie die Arche. Und nun ruht die Taube auf ihm. Hier ist Leben, hier ist Erlösung, hier ist die neue Welt Gottes, das Königreich Gottes, das Himmelreich in Person. Christus, die Rettung. Ich denke, die Worte des Vaters aus dem Himmel helfen uns zu verstehen, warum der Geist gerade in sichtbarer Gestalt so als sanfte Taube auf Christus herabkommt, landet und ruht. Vers 22. Und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam. Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Diese Worte erinnern uns an zwei Bibelstellen. Zunächst einmal an Psalm 2, an den berühmten messianischen Psalm. Denn hier spricht Gott von seinem Gesalbten, den König aller Könige, den Messias, auf dem alle Herrschaft ruht, dem alle Macht gegeben ist, dem die Enden der Erde gehören. Er hat die Macht und die Gewalt, alle Feinde Gottes zu vernichten. Und da heißt es in Psalm 2, Vers 7, so spricht Gott, mein Sohn bist du. Mein Sohn bist du. Christus ist dieser König. Er ist der Gesalbte. Gott salbt ihn mit seinem Geist. Er ist dieser Messias aus Psalm 2, den alle Nationen gehorchen sollen. Und der zweite Teil, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, stammt aus Jesaja Kapitel 42. Eine sehr wichtige Stelle, um Christus als Messias zu verstehen. Da heißt es prophetisch in Jesaja 42 über den Knecht des Herrn, über den Messias. Da spricht Gott ab Vers 1, siehe, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen herausbringen. Und jetzt achtet auf dieses freundliche, sanfte, taubenhafte. Er wird nicht schreien, die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Man könnte das ganze Kapitel jetzt noch lesen und wir sehen, dass Christus der Gesalbte ist, der Knecht Gottes, auf den Gottes ganzes Wohlgefallen ruht. Auf ihn legt er seinen Geist. Er wird nicht laut kämpfen. Er kommt in einem stillen, freundlichen, demütigen Wesen, um sich über die zu erbarmen, die elend sind und Erlösung brauchen, die auf ihn hoffen. Welch ein Erlöser, welch ein König, welch ein Gesalbter. Später dann in Lukas Kapitel 4, lesen wir, wie Christus in der Synagoge ist. Alle Augen sind auf ihn gerichtet. Und er liest vor aus Jesaja Kapitel 61. Ich lese euch mal vor, was in Jesaja Kapitel 61 steht. Da heißt es, der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir. Denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen, um auszurufen das Gnadenjahr des Herrn. Und Christus schaut die Menschen in der Synagoge an und sagt, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. Und sie wunderten sich über das Wort der Gnade. Christus ist der Gesalbte, der zunächst dazu gesalbt wurde, Gnade zu bringen, frohe Botschaft, Erlösung
Erbarm, das Gnadenjahr des Herrn zu eröffnen. Ja, er wird kommen und er wird mit Feuer taufen. Er wird die Nationen mit eisernem Stab zerschlagen. Er wird eines Tages wie ein Adler vom Himmel herabstürzen auf sein Opfer. Aber zunächst hier ist er ausgerüstet mit einem Geist der Freundlichkeit und der Gnade des Erbarmens für die Elenden. Christus ist nicht nur der Stellvertreter für die Sünder. Er ist auch der Stellvertreter des gnädigen Gottes. Dieser Mensch, Jesus, der ins Fleisch gekommene Sohn Gottes, er ist eingesetzt als der Gesalbte, um Gottes Werk der Erlösung zu vollbringen. Er wird hier offiziell bestätigt als Gesalbter und ausgewiesen und ausgerüstet. Gott ist mit ihm. Der Geist in der ganzen Fülle ist mit ihm, das Werk Gottes zu tun. In Jesaja Kapitel 11 sagt Jesus, dass auf ihm der Geist des Herrn ruht, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Der Geist ruht auf ihn und alles Wohlgefallen des Vaters ruht auf ihm. Er kommt, um das Werk zu tun, das der Vater ihn aufgetragen hat. Kein Wunder, dass es aus dem Himmel ruft, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Jesus sagt in Johannes Kapitel 10 Folgendes. Er sagt, darum liebt mich der Vater. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, wörtlich steht hier, mein Leben einsetze, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich setze es ein von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es einzusetzen. Ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Und darum liebt ihn der Vater, weil er dieses Werk vollbringen wird. Und in der Taufe, in der Amtseinführung Jesu Christi, bestätigt Jesus Christus, dass er diesen Weg geht, und zwar bis ans Ende. Und Gott der Vater und Gott der Heilige Geist, sie sind mit ihm in diesem Werk. Die heilige Dreieinigkeit. Sie bringt die Erlösung durch den Sohn. Nun, was bedeutet das jetzt alles für uns? Muss ich noch praktische Anwendungen nennen? Sag mir, erkennst du diesen Christus nicht, den Gesalbten Gottes, wie freundlich und gnädig und barmherzig er ist? Der sich identifiziert mit uns elenden Sündern, der vermag dich zu erlösen von all deiner Sündenschuld. Willst du nicht auf die Knie gehen vor ihm und ihm alle Ehre geben und ihn preisen? Denn jetzt ist Gnadenzeit da. Er wird kommen zum Gericht. Darum heißt es in Psalm 2, in diesem messianischen Psalm, küsst den Sohn. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr nicht umkommt auf dem Weg, denn leicht entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Suche ihn jetzt, flehe um Gnade, denn da ist er, der Christus, der Gesalbte, der zweite Adam, der Erlöser, der alles gut macht. Warum landet denn der Geist Gottes auf Christus? Warum spricht die Stimme des Vaters zu Christus und von Christus? Damit auch unsere, alle Augen auf ihn gerichtet sind. Schau doch, der Geist und der Vater, sie verweisen auf den Sohn, damit unsere Augen und Ohren, unsere Herzen ganz auf diesen Christus gerichtet sind. Der Geist ruht auf Christus. Ruhe du an seiner Brust. Der Vater sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Willst du nicht sagen, dies ist mein geliebter Retter, mein Gesalbter, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe? Ist das der Schrei deines Herzens? Hier ist der Gesalbte. Richte alle deine Aufmerksamkeit, dein ganzes Leben auf ihn. Manche Christen suchen die Fülle des Heiligen Geistes. Und sie suchen diese Fülle in manchen merkwürdigen Erlebnissen, die sie haben möchten. Weißt du, wo der Geist ist? Weißt du, wo er ruht? Bei Christus, den Gesalbten. Komm zu ihm, such ihn und du hast die Fülle des Geistes. Lasst uns ihn lieben. Lasst uns all unser Wohlgefallen auf ihn ruhen lassen. Lasst uns uns seiner ewig erfreuen. Müssen nicht täglich unsere Gedanken von ihm erfüllt sein? Muss er nicht täglich das Zentrum unserer Aufmerksamkeit sein? Unser größtes Problem, das wir haben können, geistlich gesprochen, ist, wenn Christus, wenn dieser Gesalbte uns nicht mehr fesselt, wenn wir ihn nicht mehr bewundern, wenn wir ihn nicht mehr lieben, wenn wir ihm nicht mehr die Aufmerksamkeit geben, die er verdient. Nein, der Vater und der Geist, sie verweisen uns auf den Sohn. Und so sinne über ihn nach und bewundere ihn und bete ihn an und diene ihm. Lasst mich abschließen mit den Worten eines reformierten Baptisten mit dem Namen James Smith. Er war ein Vorgänger von Charles Haddon Spurgeon, also in der Gemeinde von Benjamin Keach, von der wir auch heute Morgen gehört haben. Und er sagt folgende Worte über Jesus Christus. Und wenn ich das vorlese, möchte ich dich bitten, dass du dich prüfst und dich fragst, könntest du dieselben Worte finden? Drückt das auch das aus, was dein Herz empfindet gegenüber diesem Jesus? Er sagt, der Herr Jesus ist der Gegenstand meines Nachsinnens, meines Nachdenkens. Nicht ein Tag vergeht, ohne dass sich meine Gedanken mit Jesus beschäftigen. Mag ich auch so manchen vergessen, ihn vergesse ich niemals. Nichts ernährt, nichts erfrischt, nichts erfreut meine Seele wie das intensive Nachsinnen über Jesus. Ich verwende Zeit darauf, nachzusinnen über die Herrlichkeit seiner Person, über den Reichtum seiner Gnade, über den Verdienst seines Blutes, über die überragende Herrlichkeit seiner Gerechtigkeit, die Sanftheit seines Mitgefühls, die Beständigkeit seiner Liebe, die Unermesslichkeit seiner Ressourcen, die Großartigkeit seiner Macht, die Herrlichkeit seiner Ämter, die Gewichtigkeit seiner Fürsprache und die Erhabenheit seiner Wiederkunft. Ich sinne nach über Jesus, bis ich mich neu in seine Schönheit verliebe und von seiner Liebe hingerissen bin. Ja, ich liebe das Nachsinnen über Jesus und es macht mich froh in dem Herrn, wie es heißt in Psalm 63. Wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt. Mit jubelnden Lippen lobt mein Mund, wenn ich deiner gedenke auf meinem Lager, über dich nachdenke in den Nachtwachen. Es ist so eine erfreuliche Sache, unsere Gedankenkraft auf Jesus und seine herrliche Erlösung zu lenken. Möge ich täglich, ja stündlich über ihn nachsinnen und möge mein letzter Gedanke in der Stunde des Todes ein Gedanke an Christus sein. Möge es so sein bei dir und bei mir, dass auch all unser Wohlgefallen auf Christus ruht, unseren Geliebten, den Sohn Gottes. Gepriesen sei sein wunderbarer, herrlicher Name. Amen.
Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus Christus, du wunderbarer, herrlicher, heiliger, vollkommen sündloser, auf dem der Heilige Geist bleibt, von dem der Vater spricht, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wie herrlich bist du! Und wenn all das Wohlgefallen des Vaters allein auf dir ruht, wie sollte auch nicht all unser Wohlgefallen auf dir ruhen? Wie sollten wir nicht auch dich lieben und staunen über dich und über dich nachdenken und all unsere Freude in dir finden, der du, obwohl du die Herrlichkeit beim Vater hattest und es nicht für einen Raub achtetest, gottgleich zu sein, dich doch zu nichts gemacht hast und Sklavengestalt angenommen hast und an unserer Stelle dich taufen ließest und gelitten hast und in den Tod gegangen bist, ja, den Tod am Kreuz für uns auf dich genommen hast, um uns zu erretten. Herr, nichts in diesem ganzen Universum, was du geschaffen hast, ist so herrlich wie du. Und so beten wir, dass wir alle unsere Augen auf dich richten und dass wir mehr über dich nachdenken, dass wir Tag und Nacht nachdenken über dich, dass wir lesen von dir in der Heiligen Schrift, dass wir beten zu dir und dass du uns immer wertvoller und kostbarer wirst, dass auch all unser Wohlgefallen auf dir ruht, alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis, die in dir verborgen sind, dass wir nach ihnen forschen. Herr, dass es doch unser größter Lebenssinn sein möge, über dich nachzudenken und dich besser zu erkennen und dich mehr zu lieben und dich mehr zu preisen. Denn du bist wahrlich würdig, dass man dich von ganzem Herzen liebt und anbetet. Und so hilf doch, Herr, dass wir immer mehr auf dich schauen. Lenke doch unsere Augen weg von uns selbst und all den Dingen, die uns vielleicht in dieser Welt begegnen, und lenke uns hin auf dich, dass wir, so wie die Jünger auf dem Berg der Verklärung, am Ende nichts sehen als dich, Jesus, allein. Und so lass uns auch unser Leben führen, das erkennbar, sichtbar ist, dass du im Mittelpunkt unseres Lebens stehst, dass wir über dich nachdenken und dass wir so leben wollen, wie es dich ehrt. Und so heilige uns, dass wir so leben, dass sichtbar ist, dass du tatsächlich unser geliebter Herr und Heiland bist. Denn du hast uns erkauft. Du hast uns erlöst durch dein Blut zu einem bestimmten Zweck, nämlich dass wir heilig leben sollen, und hast dir dein Eigentumsvolk gereinigt, damit wir heilig leben. Und so beten wir, dass wir das alles tun mögen, dass du gepriesen bist durch unseren Mund und mit unserem ganzen Herzen, weil all unsere Gedanken sich um dich drehen, und mit unserem Leben, weil wir mit unserem Leben beweisen, in guten Werken und Taten beweisen, dass du wahrlich unser Herr bist, dass wir dich wahrlich lieben, dass wir wahrlich Glauben an dich haben und nichts auf dieser ganzen Welt uns lieber ist als du. Und wir deswegen gerne auf alles verzichten und nicht unseren fleischlichen Begierden nachgehen, sondern so leben, damit dein Wohlgefallen auch auf uns ruhen kann. Herr, schenk uns Gnade. Wir preisen dich, dass du uns errettest aus Gnaden, allein durch den Glauben an dich, auf dem der Heilige Geist ruht, der Sohn des himmlischen Vaters ist, auf dem all sein Wohlgefallen ruht, der vollkommen Sündlose, ins Fleisch gekommene Heilige Gottes ist. Und so beten wir all dies zu deiner Ehre, Herr, damit du verherrlicht bist in dieser Gemeinde und im Leben eines jeden Einzelnen von uns. Wir wünschen uns, dich bald zu schauen in deiner Herrlichkeit und dich von Ewigkeit zu Ewigkeit anzubeten für das, was du bist und was du getan hast. Gepriesen seist du in Ewigkeit. Amen.